Pazifisten lehnen den Krieg, also die organisierte, groß angelegte Anwendung von Gewalt, ab, weil er Leid, Not, große Opfer verursacht, Menschen zu Tode bringt, seelische Verwüstung anrichtet, Kapital zerstört. Und obwohl die Menschenliebe, die in diesem Argument steckt, vielen von uns Zustimmung abfordert, findet sie doch bei denen, die Krieg, zumindest in bestimmten Situationen, befürworten, kaum oder gar kein Gehör. Die Befürworter des Krieges verneinen zwar nicht, dass Krieg Leid, Tod und Zerstörung bringt, sie sagen aber Dinge wie, Krieg sei unausweichlich, hin und wieder gäbe es ihn, er sei notwendig, er bringe die Menschheit weiter. Der Krieg sei so etwas wie der Vater aller Dinge, wie es einst ein griechischer Philosoph formulierte. Gegen diese Haltung der Kriegsbefürworter ist schwer oder gar nicht anzukommen, wenn man nichts anderes vorzubringen weiß als das Argument, der Krieg bringe vielfachen Tod, verlange gewaltige Opfer. Denn die Anhänger des Krieges sind ja der Meinung, dass die Toten und die Opfer nicht umsonst sein werden. Für sie sind sie quasi der Preis, der zu zahlen ist, um Konflikte und Bedrohungen zu lösen, den Fortschritt der Menschheit zu befördern. Sie mögen die Opfer wohl beklagen, auch danach trachten, die Opferzahl im Krieg gering zu halten. Aber die Kriegsbefürworter wollen den Krieg nicht verbieten, nicht den ewigen Frieden herbeiführen. Die Kritik der Kriegstheorie, die Ablehnung des Krieges, wie sie aus libertärer Sicht formuliert wird, unterscheidet sich grundsätzlich von der der Pazifisten. Sie setzt nicht mit dem Hinweis auf Leid und Opfer an, sie verwirft vielmehr die Idee als grundweg falsch, Krieg habe irgendeine positive Wirkung für die Menschheit. Die libertäre Kriegskritik besagt im Kern, dass der Frieden, nicht der Krieg, Vater aller Dinge ist. Denn das, was den einzelnen Menschen und die Menschen in der Gemeinschaft weiterbringt, ist die Arbeit, genauer die Arbeitsteilung. Sie macht es möglich, dass die Ergiebigkeit der menschlichen Arbeit steigt. Sie sorgt dafür, dass sich jeder spezialisiert auf die Erzeugung der Güter, die er am relativ günstigsten herstellen kann. Sodann werden die arbeitsteilig erzeugten Güter getauscht und das Ergebnis von dem Ganzen ist ein erhöhter materieller Wohlstand für alle. Die Arbeitsteilung sorgt also aber nicht nur für eine höhere Ergiebigkeit der Arbeitskraft. Sie macht auch die Erzeugung von Gütern möglich, die ohne Arbeitsteilung, ohne eine dauerhafte Arbeitsteilung gar nicht herstellbar wären. Man denke hier nur einmal an Brücken, Computer, Autos, Flugzeuge etc. Und ganz wichtig, die Arbeitsteilung verbindet die Menschen quasi automatisch miteinander. Menschen, die in die Arbeitsteilung eingebunden sind und die auch bei Sinnen sind, erkennen ihr Gegenüber als nützlich, als hilfreich zur Bewältigung, zur Verbesserung der eigenen Lebensumstände. Arbeitsteilig verbundene Menschen haben schlichtweg keinen Anreiz, Krieg gegeneinander zu führen. Im Gegenteil, sie haben ein überragendes Interesse am Frieden. Krieg ist vielmehr wie Gift für sie und ihren materiellen Wohlstand. Er vernichtet Menschenleben und Kapital, er zerschlägt die Arbeitsteilung. Der Krieg wirkt wie eine Seuche oder eine Naturkatastrophe. Ludwig von Mises schrieb, der Krieg zerstört nur, er kann nie aufbauen. Zwar kann man das bisherher Gesagte mit vereinfachten Vernunftüberlegungen nachvollziehen, dennoch sind Kriege immer wieder an der Tagesordnung, genauer gesagt Kriege zwischen Staaten, wie wir sie heute kennen. Die einen sagen auf diesen Befund hin, das liege nun einmal in der Natur des Menschen. Und das war schon immer so und wird immer so sein. Doch das kann als Ursachenerklärung für Kriege nicht überzeugen und es ist auch keine hinnehmbare Zukunftseinschätzung. Versuchen wir daher einen anderen Gedankengang. Und zwar einen, der gedanklich zwischen dem Individuum und dem Kollektiv strikt unterscheidet. Wenn ich persönlich gewaltsam angegriffen werde, muss ich mich zur Wehr setzen, so gut und wirksam ich es eben kann. Ich werde daher Vorsorge für solche Fälle treffen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Hier ist nun allerdings zu beachten, wie diese Gemeinschaft von Menschen organisiert ist. Wenn hier ein jeder frei ist, also selbstbestimmt sein Leben führen, über sein Eigentum nach eigenen Wünschen befinden kann, ohne dabei das Eigentum der anderen ungebeten zu verletzen, dann kann er weiterhin selbst für sich und die Seinen vorsorgen, etwa indem er sich die Mittel der Selbstverteidigung zulegt, seine Wohnung, sein Haus absichert. Oder er formiert mit anderen einen freiwilligen Wehrverbund, eine Miliz, und das wahrscheinlich schon im Vorfeld einer akuten Bedrohung, eines Angriffs. Oder aber die arbeitsteilig organisierte Gemeinschaft stellt einen professionellen Militärapparat zusammen, finanziert durch freiwillig geleistete Beiträge. Doch so sind die Menschen in der Neuzeit nicht organisiert. Heutzutage thront über jedem und allem der Staat. Der einzelne Mensch ist nicht frei, vor allem nicht in der Frage, wie er seine Sicherheit organisiert, wie er sich in Konflikten, die er oder andere anzetteln, verhält. Um zu verstehen, welche Konsequenzen das für den Krieg hat, also den organisierten, gewaltsamen Konflikt zwischen Menschen, muss man verstehen, was der Staat tatsächlich ist. Was also ist der Staat? Wer über eine Antwort nachdenkt, dem kommt vermutlich zunächst so etwas in den Sinn wie: Der Staat, das sind wir alle, oder Vaterstaat, oder ohne Staat geht's nicht, denn wer baut sonst die Straßen und Schulen? Wer unterstützt die Bedürftigen, sorgt für Recht und Sicherheit? Nun, die handlungslogische Theorie fördert allerdings eine andere Art von Antwort zutage. Aus ihrer Sicht ist der Staat, wie wir ihn heute kennen, ein Gewaltmonopolist. Der US-amerikanische Ökonom und Sozialphilosoph Murray Rothbard definiert den Staat, wie wir ihn heute kennen, wie folgt. Der Staat ist der territoriale Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet. Und der Staat nimmt sich auch das Recht, Steuern zu erheben. Ein solcher Staat ist keine natürliche, keine auf Freiwilligkeit beruhende Einrichtung. In einem System der freiwilligen Kooperation könnte er gar nicht entstehen oder sein. Dass der Staat auf Zwang und Gewalt beruht, das hat der deutsche Soziologe, Arzt und Ökonom Franz Oppenheimer, der übrigens der Doktorvater von Ludwig Erhard war, dem Vater der sozialen Marktwirtschaft und dem zweiten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, unmissverständlich formuliert. Oppenheimer schreibt, der Staat, Zitat, ist seiner Entstehung nach, ganz und in seinem Wesen nach, eine gesellschaftliche Einrichtung, die von einer siegreichen Menschengruppe einer besiegten Menschengruppe aufgezwungen wurde, mit dem einzigen Zwecke, die Herrschaft der Ersten über die Letzte zu regeln und gegen innere Aufstände und äußere Angriffe zu sichern. Und die Herrschaft hatte keinerlei andere Endabsicht als die ökonomische Ausbeutung der Besiegten durch die Sieger. Zitat Ende. Der Staat, wie ihn Rothbard und Oppenheimer definieren, ist also eine aggressive Institution. Er ist aggressiv nach innen. Gegenüber den Regierten ist der Staat bestrebt, seine Macht nicht nur zu erhalten, sondern auch auszuweiten durch mehr Geh- und Verbote, durch mehr Regularien und Gesetze, höhere Steuern und anderes mehr. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Wenn der Staat das territoriale Machtmonopol zur Letztentscheidung über alle Konflikte auf seinem Gebiet innehat, wenn er auch die Macht besitzt, Steuern zu erheben, einschließlich der Inflationssteuer, dann wird er bzw. die Personen, die die Staatsmacht gerade ausüben, selbstverständlich immer stärker davon Gebrauch machen, um sich zu bereichern. Und so wird der Staat, wie wir ihn heute kennen, im Zeitablauf immer größer und immer mächtiger. Und die Bürger und Unternehmer, über die er befehligen kann, werden immer mehr in ihren Freiheitsspielräumen beschnitten und herumkommandiert. Der Staat ist aber nicht nur nach innen aggressiv, sondern auch nach außen, sobald sich ihm dazu eine passende Gelegenheit bietet. Staaten, die sich ideologisch miteinander verbunden fühlen, haben einen Anreiz, sich zu einem Kartell zusammenzuschließen, den Wettbewerb zwischen ihnen auszuschalten und dann nach innen aggressiver und mächtiger zu werden. Ein Beispiel für solch ein Staatenkartell ist die Europäische Union. Wenn Staaten aber unterschiedliche Interessen verfolgen, unterschiedlichen Ideologien anhängen, dann haben sie einen Anreiz, ihre Macht auch aggressiv und kriegerisch gegeneinander auf- und auszubauen. Den Regierenden wird das sogar sehr einfach gemacht. Die Regierung kann sich ja durch Zwang und Gewalt Geld in Form von Steuern und oder neu gedrucktem Geld beschaffen. Die Kosten des Krieges sind so von der breiten Bevölkerung zu tragen, nicht von denen, die regieren, denn die werden ja aus Steuern zwangsfinanziert. Und er führt Militärzwang ein. Der Staat zwingt friedliche Menschen also dazu, im Krieg mitzumachen. Und wer nicht gehorcht, der wird bestraft, dem wird Gewalt angetan. Der Krieg versetzt zudem die Menschen in Angst und Schrecken, hilft also, die Menschen unterwürfig und gehorsam und so besser regierbar zu machen. Krieg stellt also einen gewaltigen Machtzuwachs für die Regierenden in Aussicht. Beides zusammengesehen ist für die Regierenden eine große Versuchung, die Kriegsgefahr aufrechtzuerhalten, ja, sie zu schüren, zu propagieren oder auch tatsächlich Krieg zu führen. Der Anreiz, Krieg zu führen, steigt für Regierende vor allem auch dann, wenn sie vor eigenen Versäumnissen ablenken wollen, wenn sie Krisen benötigen, die ihnen das Weiterregieren ermöglichen, zum Beispiel durch Notstandsgesetze. Große Staaten sind dabei besonders aggressiv nach außen, weil es relativ einfach für sie ist, sich die für eine aggressive Außenpolitik erforderlichen Mittel, Geld, Waffen, Soldaten zu beschaffen. Wenn also große Staaten unterschiedlichen Ideologien anhängen, dann ist die Kriegsgefahr zwischen ihnen besonders groß. Ein Beispiel hierfür sind die militärischen Konflikte, einschließlich der vielen Stellvertreterkriege, die etwa zwischen den USA und der Sowjetunion ausgetragen wurden. Aus ökonomischer Sicht erkennt man, der Staat, wie wir ihn heute kennen, ist aggressiv. Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Staaten sind daher kein tragischer Zufallsfehler, sie sind vielmehr ein logisches Ergebnis. Vor allem auch Sonderinteressengruppen versuchen, den Staat für ihre Zwecke einzuspannen. Also nicht nur Politiker und Parteien sehen beispielsweise im Krieg ein Mittel, um sich zu bereichern, um mächtiger zu werden. Auch einflussreiche Kräfte, wie etwa Großunternehmen, haben hier Anreize. Man denke nur einmal an die Rüstungsindustrie, die Bankwirtschaft. Der Krieg ist ein besonders wirksames Wachstumselixier für den Staat, ist der Weg in den allmächtigen Staat, in die Zerstörung der Freiheit des Individuums. Wer also Krieg wirkungsvoll verhindern will, der muss, so sagte bereits Ludwig von Mises, den Staat, also die Politik und die Politiker, auf das Stärkste einzuschränken versuchen. Und er muss auf die freiwillige Kooperation, auf freie Märkte setzen. Sie sind der Garant für Frieden und Wohlstand der Menschen auf dem Planeten und nicht der Staat, wie wir ihn heute kennen. Es sei hier betont, selbstverständlich sind Recht und Sicherheit aus libertärer Sicht unverzichtbar, wenn Menschen friedvoll und produktiv miteinander in einer Gemeinschaft, national wie international, zurechtkommen wollen. Doch die Güter Recht und Sicherheit können selbstverständlich auch im System der freien Märkte bereitgestellt werden. Dazu braucht es keinen staatlichen Zwangsmonopolisten. Ja, er ist in dieser Sache sogar kontraproduktiv, wie hier deutlich gemacht wurde. Die ökonomische Lehre kann also viel dazu beitragen, die Welt friedvoller und damit ethisch-moralisch besser zu machen. Denn wer einmal verstanden hat, wie ein System der freien Märkte funktioniert, was es leistet, der wird keinen Grund dafür haben, dem Staat, wie wir ihn heute kennen, das Wort zu reden. Und er wird auch verstehen, warum kleine Staaten, kleine politische Einheiten friedvoller und wohlhabender sind als große Staaten, große politische Einheiten. Und dass es kein Zufall ist, dass die Menschen, die auf das System der freien Märkte setzen und sich in kleinen Einheiten organisieren, friedvoll sind und dabei auch die höchsten Pro-Kopf-Einkommen erzielen. Man denke hier nur einmal an die Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Singapur und Hongkong. Wer beispielsweise angesichts des Ukraine-Russland-Konfliktes meint, die Lösung des Kriegsproblems liege in der weiteren Aufrüstung der Staaten, in Sanktionen, im Beenden der grenzüberschreitenden Arbeitsteilung des Handels, der unterliegt einem schweren Irrtum. Wer die Anreize derjenigen ausblendet, die die Staatsmacht in ihren Händen halten, der kann die Ursache von Kriegen nicht verstehen. Das Gleiche gilt auch für diejenigen, die die Rolle der Staaten in der Vorgeschichte von Kriegen ignorieren. Und das Kriegsproblem ist nicht gelöst, wenn der Aggressor besiegt ist, sondern nur dann, wenn die Ideologien, die zu Krieg führen, vollständig diskreditiert sind, bei den Menschen keinen Zuspruch mehr finden. Und wenn Sie mehr und auch über meine Arbeit wissen wollen, dann besuchen Sie meine Website boombustreport.com.
Ein Börsenreport für Investoren, die es wirklich wissen wollen. Dr. Polleits Boom- und Bust-Report. Jetzt abonnieren.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de